Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres WTU-Podcasts. Hallo Alfred.
Hallo Rosa.
Heute sprechen wir über Hexen.
Ja.
Also, wann sind Hexen das erste Mal so in der Geschichte aufgetreten? Wann?
Kann man so gar nicht sagen. Es hat sie eigentlich immer gegeben. Man muss jetzt verschiedene Formen davon unterscheiden. Wenn wir jetzt, wir reden hier zuerst mal über Europa. In Europa kann man sagen, gibt es natürlich sogenannte Hexen oder naturheilkundige Frauen seit der Steinzeit. Sie durchlaufen die ganze Geschichte. Waren in der Form auch nie tabuisiert oder in der Form, dass, wie gesagt, das hatte viel mit Naturheilkunde und Einsicht in die Natur zu tun. Wurde im ersten Jahrtausend dann auch eigentlich vom Christentum, wurden diese Frauen nicht angegriffen. Muss man ganz klar unterscheiden von einer zweiten Linie von Hexen, die dann so gegen Ende des ersten Jahrtausends im 9. Jahrhundert über Spanien in Europa aufzutreten begonnen haben. Das ist jetzt ein Einfluss, der aus dem arabischen Raum kommt. Die sogenannten Zweigehörnten, ein Beduinenstamm, ursprünglich aus dem saudi-arabischen Raum, aber wie gesagt, Beduinen durchwandern die Wüsten. Teile davon sind auch bis Marokko gekommen, sind im 9. Jahrhundert, ist eine Gruppe davon auch nach Spanien gekommen. Die Anissa-Beduinen.
Und das waren dann jetzt hauptsächlich Frauen oder Männer und Frauen gemischt?
Das war eine Gruppe. Das waren Gruppe. Das
Männer
waren
und Männer. Frauen gemischt.
Das waren Gruppen, das hauptsächlich waren Stämme, ja. Beduinenstämme. Ja. So. Einer ihrer großen Führer, der Abu el-Atadia, war so im 7. und 8. Jahrhundert gelebt. Ihm wird nachgesagt, dass er aus der Verwandtschaft vom Propheten Mohammed selber kommt, also blutsverwandt war. War einer ihrer großen Lehrer. Interessant vom Anissa-Stamm ist noch ihr Symbol. Eines ihrer Symbole war die Ziege und ihr Stammessymbol war ein Speer mit einer breiten Spitze, der sogenannte Adlerfuß. Interessant, das gleiche Symbol ist da bei den europäischen Hexen als Gänsefuß in Erscheinung getreten. Bei Beduinenstämmen war es üblich, dass die Krieger und die Frauen das Stammessymbol als Tattoo getragen haben, also als Tätowierung.
Die sind dann über Südspanien.
Eine Gruppe davon ist in Südspanien noch dazu, was ihnen nachgesagt wird, diesem Stamm der Zweigehörnten. Heute würde man sagen, es war eine Sufi-Schule damit verbunden. Sie haben einen Tanz ausgeführt, den Tanz der Sarazenen. Also das ist, man könnte sagen, im 9-Fuß-breiten Kreis um ein Feuer ein Rundtanz gemacht wird. Erkennt man dann bei den Hexen wieder, der Hexentanz. Auch im 9-Fuß-breiten Kreis. Eine Art dieses Tanzes ist auch als Tanz in Europa eingedrungen. Und zwar ist daraus der Walzer entwickelt. Ein ursprünglicher Beduinentanz.
Und zwei Gehörnte haben sie sich genannt, wegen der Ziege.
Wegen der Ziege, richtig. Genau, das war die Ziege und der Ziegenbart. Aber auch ein Symbol in der Sufi-Tradition selber.
Ist das nicht auch für manche ein Symbol für Satanismus?
Es ist, da kommen wir später dazu.
Ach so, okay, frage ich das nachher nochmal.
Da kommen wir später dazu. Was noch üblich war, ich meine, es ging ja um Wissen und das, um Erweiterung des Bewusstseins. Es war damals auch üblich, also aus Alraunenwurzel und der Stechapfelwurzel, was ja beides Al-Quid enthält, eine Salbe zu machen, um Visionen des Fliegens zu entwickeln. Wir müssen sagen, also Traumzustände zu erreichen. Sind wir wieder nahe an den Hexen, was ihnen nachgesagt wird. Auch ihnen wurde nachgesagt, dass sie sich aus einer Salbe der Alraune und des Stechapfels das Gesicht eingeschmiert haben, wenn sie ihre Tänze aufgeführt haben. Und dass sie natürlich dann am Hexenbissen geflogen sind. Zum Hexensabbat, Al-Sabbat heißt am Arabischen das Machtvolle oder das Machtvolle Treffen, der Hexensabbat. Zu dem, was du vorhin gesagt hast, man könnte dann sagen, von dieser Geschichte, also die haben sich eigentlich mit dem, zum Teil mit dem Wissen der älteren naturheilkundigen Hexen aus dem Mittelalter, das Wissen zu verbinden, begonnen. Und das wurde zur damaligen Zeit als massive Bedrohung des Christentums betrachtet. Aus einem anderen Aspekt heraus noch, man muss sich einmal überlegen, von welcher Gesellschaft reden wir da um das Jahr 900 oder 1000 nach Christi. Eine sehr brutale Kriegergesellschaft, eine Ritter- und Kriegergesellschaft mit äußerst kraftvollen, mächtigen Männern. Und im ganzen Hexentum, das eingedrungen ist, war ein sehr, sehr großer weiblicher Aspekt drinnen. Da ist also eine Art von Frauengruppe in den Vordergrund getreten, die Naturwissen und anderes Wissen in sich hatten, und das hat sich zu verbreiten begonnen. Das wurde als massiver Angriff an die christliche Gesellschaft betrachtet. Mhm. Und natürlich aus diesem Grund massivst tabuisiert. Daraus ist dann die dritte Form hervorgegangen, nämlich das, was man könnte heute sagen, in diese verkehrte Vorstellung des Satanismus und des Teufels, mhm, der mit all diesen Symbolen mehr oder weniger dem Nichtchristlichen beschrieben wird. Also ein zweigehörntes Wesen mit einem Ziegenbart, das den Hexen nahe steht, der Tanz des Teufels, der tanzt. Also all diese Dinge wurden dann tabuisiert und als nicht christlich dargestellt.
Mhm. Da kommt das her. Mhm. Und nochmal zurück zu der Zeit, denn ist das, das hat auch andere Bereiche beeinflusst, ne? Minnesang.
Also andere zur gleichen Zeit hat der Minnesang aufzutreten begonnen, und auch nehmen wir Ibn al-Arabi, die Liebeslyrik, also dieses Sufi-Meisters, auch hier ist es natürlich eingeflossen. Und wieder, was hat der Minnesang eigentlich für eine Bedeutung gehabt? Er hat eine Gegenströmung, ein weibliches Element in das sehr, sehr jungträchtige, männlich dominierte Gesellschaft dieser Zeit einzubringen und das Weibliche aufzuwerten. Mhm. Und das hat sich dann über die Ritterhöfe, über ganz Europa zu verbreiten begonnen. Zuerst mal gar nicht unter dem Wohlwollen des Christentums, der katholischen Kirche. Mhm. Man hat es aber dann mehr oder weniger zu tolerieren begonnen und zu verchristlichen begonnen.
Mhm. Kann man denn in moderner Sprache ausdrücken oder sagen, dass der Hexenkult eigentlich auch sozusagen ein Wissen ist oder ein Weg zur Persönlichkeitsentwicklung?
Es war ein Weg zur Persönlichkeitsentwicklung, ja, auf jeden Fall. Es war eine Werkstatt zur Persönlichkeitsentwicklung für einige Menschen, und es war eine Aufwertung der Frau. Weil was versteht man eigentlich unter Hexe? Eine Hexe ist nicht eine Frau, die irgendwelche obskuren Rituale und Tricks veranstaltet. Nein, es ist das Urbild der Frau. Es ist die ungebändigte Frau, die ihr Wissen aus sich selber schöpft. Eine ungebändigte Kraft.
Also eine entwickelte Frau, die frei ist
und unabhängig. Unabhängig und frei und in der Lage ist, aus sich selber das Wissen zu schöpfen.
Mhm.
Und sich nicht auf irgendwelche dämlichen, männlichen Hierarchiespielereien einlässt.
Mhm. Genau, also wenn man über Hexen spricht, dann hat man viel so konditionierte Klischees natürlich, die dann auftauchen, das ist klar. Wenn jetzt jemand sagt, naja, Hexen sind ja Quatsch und Aberglaube, also...
Da nehmen wir nochmal eine andere Geschichte. Das Urbild in unserer Kultur, in der Überlieferung, ist wieder negativ dargestellt. Das wäre die Lilith.
Mhm.
Ist in die christliche Bibel ja leider nicht eingegangen, die erste Frau Adams.
Mhm.
Wieso die erste Frau? Also, und jetzt wieder, das hier nicht als kleine Kindergeschichten betrachten, sondern versuchen, in diesen alten Geschichten, welche Muster uns da übermittelt werden. Es geht dann nicht um irgendwelche banalen kleinen Geschichtchen, die ja sowieso keine historische Tatsache, natürlich haben sie das nicht, nein. Mhm. Aber es geht um das innewohnende Bild. Das Bild: zuerst hat Gott zwei gleichwertige Wesen geschaffen, einen Mann und eine Frau, unabhängig voneinander und sich ebenbürtig. Und mit dem weiblichen Wesen ist der Adam mal nicht zurechtgekommen. Aus dem Grund hat sie ihn ja auch verlassen und hat sich dann mit dem Teufel eingelassen, weil der ja gleichwertig war. So. Und Adam hat dann eine Frau bekommen, die aus seiner Rippe gemacht worden ist, aus einem Teil von ihm, da so etwas, dem Bild nach, das als Bild zu verstehen, etwas, was ihm handelbar ist, weil es weniger wie er selbst ist, die Eva. Dem wurde ein Bild inne, das nicht sehr angenehm für den Mann ist. Dass er also, wenn er selbst nicht gewaltig schaut, dass er sich entwickelt, mit einer entwickelten Frau nicht fertig wird. Weil er einen riesen Nachteil hat. Die Frau hat mehr Rückbindung in die Natur als der Mann. Sie hat also viel, viel mehr Einsicht in das Leben und das Naturwissen. Dieses Wissen muss der Mann sich erst hart erarbeiten, mit Hilfe der Frau. Er kann es dann durch klares Denken für sich verifizieren und sich erarbeiten. Tut er das nicht, hat ein Riesenproblem. Und daraus könnte man jetzt rein gesellschaftlich, soziologisch und was, viele, viele Erscheinungen, warum Kulturen eine gewisse Richtung angenommen haben, sagen, die nicht sehr positiv für die Männer ist. Weil wenn man sich gewisse Religionen und alles anschaut, sieht man ja, sie sind mehr oder weniger Anordnen, wie Männer sich Dinge ausdenken, weil sie an sich selber zu wenig gearbeitet haben, um dann mit etwas fertig zu werden, mit dem sie nicht fertig werden können, wenn sie es nicht einzuschränken beginnen, die Frauen.
Aber die Frau muss ja auch erstmal an sich arbeiten, bis sie Zugang zu ihrem stillen Wissen hat.
In einer anderen Weise, die Frau darf sich nicht zu konditionieren lassen.
Ja, aber das sind ja eigentlich fast alle. Wenn man mal rausguckt, dann sieht man ja nicht weise Frauen, egal welchen Alters, die Zugang zu ihrer Natur haben, zu irgendwelchen universellen
aber
Wissen.
Aber die Frau hat schneller Zugang zu Naturwissen als Männer.
Könnte sie. Und der Mann müsste sich hart über den Intellekt erarbeiten.
Die Frau kann genauso klares Denken entwickeln wie der Mann, also sie hat eben einen riesen Vorteil. Sie ist, in alten Kulturen hat man gesagt, sie ist eine Projektion der Erde. Sie ist die Natur. Der Mann nicht.
Deswegen kann die Frau auch neues Leben schöpfen.
Genau, deshalb ist sie ursprünglich, sie hat die Gebärmutter. Das heißt, sie hat ein schöpferisches Element in sich, das der Mann nicht in sich trägt. Woran er teilhaben kann, aber er muss es sich erarbeiten.
Und beide brauchen sich, also die Frau
beide bedingen sich gegenseitig. Der Mann ohne Frau kriegt keinen Zugang zur Natur. Er kriegt intellektuelles Wissen, aber er kriegt keine Verbindung. Das ist etwas anderes. Zwischen Kennen und Wissen ist ein Unterschied. Er kann was kennenlernen, aber das Wissen darüber braucht er sie. Und umgekehrt könnte man sagen, über den Prozess, wie ein Mann sich das aneignet, das kann die Frau über den Mann verstehen.
Bei Hexen stellt man sich ja jetzt nicht nur vor, dass da jetzt eine weise Frau ist, die vieles weiß oder vielleicht ein bisschen mit Kräutern und Salben heilen kann, sondern man stellt sich auch häufig vor, dass sie mit gewissen Fähigkeiten, die sie entwickelt hat, über geistige, energetische Prozesse Dinge lenken kann. Also Magie in welcher Art auch immer anzuwenden kann.
Ich mag das Wort Magie nicht so gern, weil es etwas ausdrückt, was man dann mit obskuren Ritualen in Verbindung bringt. Nehmen wir eine viel, viel stärker entwickelte Wissenschaft über die Evolution und das Leben, dass man Einsicht haben kann. Vieles, was wir heute als Technik haben, das meiste von dem hätte man von Bayern als Magie bezeichnet. Vieles von dem, was wir heute als Magie bezeichnen, wird man vielleicht in einigen hundert Jahren als Wissenschaft bezeichnen. Weil es vielleicht Erkenntnisse in alter Sprache, in Bewusstseinsabläufe und psychische Bedingtheiten im Menschen sind, die wir noch nicht so klar herausgearbeitet haben.
Ja, und ich glaube auch, je mehr ein Mensch denn diese äußeren Anordnungen durchführt, wie zum Beispiel solche Sachen wie Äußerlichkeiten, Rituale, Auftreten und so weiter, desto mehr will er halt ein Klischee auch erfüllen, ne?
Deshalb wird ein Klischee erfüllen. Das war dann die dritte Art. Aus diesen ursprünglichen beiden Arten des Hexentums hat sich eine dritte Art ergeben, eine, sagen wir mal so, eine Degenerationserscheinung, die mehr oder weniger den Klischees zuarbeiten.
Du hast ja letztens in einem Gespräch mit Schülern gesagt, dass die Zeit der Rituale vorbei ist.
Ja.
Also sie sind wirkungslos.
Die, in gewissem Sinn können ja Rituale einen gewissen Sinn ergeben. Mhm. Sie haben den Sinn, einen Menschen auf ein gewisses Ergebnis auszurichten. Eigentlich eine Funktion in
einstimmen vielleicht,
eine Funktion in Gang zu bringen.
Ja.
Man könnte sagen, damit etwas wirksam wird, muss es eine gewisse Vorgehensweise eingehalten haben. Wenn ich etwas koche, habe ich ein Rezept und nach diesem Rezept, in dieser Anordnung beginne ich zu kochen. Mhm. Ich kann nicht willkürlich die Sachen zusammenwerfen. Also ist ein ritualisierter Vorgang.
Wenn wir in eine Kampfkunstschule reingehen, dann gibt es in der Regel eine Begrüßung, dann gibt es in der Regel ein Anfangsritual oder ein Movement, um sich einzustimmen, weil jeder kommt aus seinem Alltag heraus, hat gewisse Sachen im Kopf und muss sich davon erstmal freimachen und auf die neue Situation ausrichten und einstellen.
Das sind Hilfsmittel für die Ausrichtung. Und Ausrichtung verstehe ich erst, um sich selbst einen gewissen Zustand zu erzeugen, eine gewisse Bereitschaft.
Mhm.
So.
Das ist in Ordnung, das ist
das
gut.
Das ist bis zum gewissen Grad in Ordnung. Im großen Rahmen haben wir aber die Zeit dazu nicht mehr. Wir wären dazu in der Lage, ohne äußerliche Anordnung uns innerlich in die richtigen Zustände zu bringen.
Mhm.
Tun wir das nicht, bräuchten wir Rituale. Aber eigentlich sind wir im Zustand, dass wir uns alleine durch die Beabsichtigung in diese Zustände bringen könnten.
Mhm.
Waren wir nicht immer wir Menschen.
Mhm. Und Zeit wird knapp.
Genau, aus dem Grund sieht man ja, es ist vieles in Bewegung, weil alle alten Funktionen, die mal Sinn hatten, ihre Funktion verlieren und irrelevant oder nutzlos werden. Alles neu entsteht. Aus dem Grund können wir mit den alten Werkzeugen den Dingen nicht mehr gerecht werden. Es funktioniert nicht, sie greifen nicht mehr. Sie machen sogar das Gegenteil. Sie greifen in einer verkehrten Weise. Und um nicht in Versuchung zu geraten, dieses alte Instrumentarium zu verwenden, muss man es freier machen, also sich ohne Hilfsmittel in entsprechende Zustände bringen.
Sehr schön. Spannende Folge. Toll. Vielleicht machen wir mal einen über die männliche Seite. Ist ein Mann denn, wenn man von Hexen spricht, stellt man sich immer die Frauen vor. Gab es denn Hexer oder wird man sie denn anders bezeichnen als Magier oder als freie Männer? Oder?
Ja, man könnte sie, wie gesagt, dem Wort Hexer und noch schlimmer die Bedeutung aus dem Wort Hexe.
Ja.
Der Magier wohnt auch in der eigenartigen Bedeutung. Deshalb nenne ich ihn lieber den Krieger.
Genau, Krieger und Hexen passt gut zusammen. Dann machen wir mal eine Folge über Krieger.
Interessanter noch, wenn wir Idrisha nehmen, ja, ein Lehrer der Tradition, ein Lehrer zu seiner Zeit noch des Sufismus, bevor er in der Weise gelehrt hat, in den 50er Jahren, einer seiner Freunde ja Gardner war und Gardner jener war, der mehr oder weniger den Wicca-Kult der Hexen strukturiert und entwickelt hat. Und er war einige Jahre lang auch sein Sekretär und hat ihn dabei unterstützt.
Okay, dann wird vielleicht die nächste Folge eine über Krieger.
Genau, ja.
Bin schon sehr gespannt darauf.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.